wach mal auf, denn Sitzen ist total gefährlich. Steh doch mal auf, worauf wartest du noch? Steh einfach auf, und ich bin jetzt ganz ehrlich. Schon in der Schule lernten wir gezielt zu vermeiden, zu oft hintereinander sitzen zu bleiben.
Widerstehen. Eine Podcast-Reihe, die Studierende bewegt.
Hallo, wir sind Alisa und Thomas. Diese Folge unserer Podcast-Reihe richtet sich an euch Lehramtsstudierende und zeigt euch, wie ihr zu Weltverbesserern werden könnt.
Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig. Um genauer zu sein, sitzen wir im Schnitt fast 11 Stunden am Tag und das ohne Schlafenszeit. Mit wir sind in diesem Fall Studenten in Deutschland gemeint. Von uns gibt es etwa 2.844.978, zumindest theoretisch zu Beginn des Wintersemesters 2018/19. Eine ziemlich beeindruckende Zahl, oder nicht? Es gibt also ganz schön viele von uns und alle haben wir eines gemeinsam. Unsere Hauptbeschäftigung, das Studieren, findet überwiegend im Sitzen statt. Der durch das viele Sitzen entstehende Bewegungsmangel ist in den gesamten westlichen Ländern ein wirkliches Problem und steht in engem Zusammenhang mit den Krankheiten, mit denen unsere Gesellschaft momentan zu kämpfen hat. Adipositas, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen sind nur ein paar Beispiele von vielen. Diese sogenannten nicht übertragbaren, also chronischen Krankheiten, sind laut WHO für ganze 86% aller Todesfälle und 77% der Krankheitslast in Europa verantwortlich. Das ist enorm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Krankheiten zu einem großen Teil auf unseren Lebensstil zurückzuführen sind. Und unser Sitzverhalten, so harmlos es auch klingt, ist hierbei alles andere als unschuldig.
Um die Lage besser zu verstehen, gehen wir mal einige Tätigkeiten im Alltag durch, die wohl meistens im Sitzen erledigt werden. Viele von uns nutzen Bus und Bahn, um von A nach B zu kommen. In Vorlesung sitzend haben wir oft in engen Reihen nur begrenzt Bewegungsmöglichkeiten und wollen zudem nicht unbedingt auf Tuchfühlung mit dem Sitznachbarn gehen. Aktiv bewegen und sich körperlich richtig auspowern machen wir eigentlich nur dann, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, zum Sport zu gehen. Und genau das ist der springende Punkt. Der Bewegungsmangel ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir alle faul geworden sind. Ganz im Gegenteil, Menschen haben noch nie so viel Sport in ihrer Freizeit gemacht wie heutzutage. Was die Motivation angeht, sind wir also wirklich gut dabei. Wir Menschen als denkende, neugierige und vor allem forschende Spezies stecken ziemlich viel Energie in den Fortschritt. Wir wollen unseren Alltag so einfach und so wenig aufwendig wie möglich gestalten und das ist uns bisher ziemlich gut gelungen. Die Digitalisierung hat uns das Leben so viel bequemer gemacht und wir glauben, dass die meisten dankbar dafür sind, Laptops und Handys zu haben oder mal bequem von zu Hause aus was bei Amazon bestellen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worauf wir hinaus wollen. Wir bewegen uns nicht mehr ausreichend und um unsere alltäglichen Pflichten zu erfüllen, ist nur ein absolutes Minimum an Bewegung notwendig. Und natürlich ist es eine große Herausforderung an alle von uns, dem entgegenzuwirken.
An der Uni und beim Lernen kann mehr Bewegung jedoch viele Vorteile mit sich bringen. Hierzu gibt es das Konzept der Aufmerksamkeitsphasen von Kempf. Anhand unterschiedlicher Studien kam er zum Schluss, dass sich ein erwachsener Mensch nicht länger als 45 Minuten am Stück konzentrieren kann. Diese Phasen sind bei Kindern kürzer und werden mit steigendem Alter zwar immer länger, übersteigen aber nie diese 45 Minuten. Konzentrationsphasen sollten daher mit Phasen der Entspannung abgelöst werden, um eine Abwechslung zwischen rezeptiven, also aufnehmenden, und aktiven, handlungsorientierten Phasen herzustellen und erfolgreiches Lernen zu fördern. Warum ist das so? Das ist tatsächlich biologisch relativ unkompliziert zu erklären. Bei körperlicher Aktivität, auch wenn diese nicht mit enormer Anstrengung einhergeht, findet eine stärkere regionale Gehirndurchblutung statt. Körperliche Aktivität wirkt stimulierend auf die Synapsen- und Neuronenbildung, also eigentlich alles, was man zum erfolgreichen Lernen braucht. Dieser Effekt tritt bereits bei kurzen bewegten Pausen von 3 Minuten auf und fördert zudem durch Hormonbildung das Wohlbefinden. Deshalb wäre eine ganzheitliche Lernkultur ideal.
Mit mehr Bewegung im Alltag beugen wir also nicht nur chronischen Krankheiten vor, sondern werden motivierter, konzentrierter und können uns Sachen besser merken. Was kann man sich mehr wünschen? Und was gibt es vor allem für euch als zukünftige Lehrer und Lehrerinnen Besseres, als zu wissen, wie man eine gesteigerte Leistungsfähigkeit bei Schülern und Schülerinnen erwecken kann? Dazu wollen wir aber erst einmal einen genaueren Blick auf deren Perspektive zu Bewegungsmöglichkeiten im Schulalltag werfen.
Vielleicht kennen einige von euch, so wie auch wir, den Bewegungsdrang, der bei längeren Sitzphasen früher in der Schule des Öfteren mal aufgetreten ist. Oder vielleicht macht dieser sich auch heute noch an langen Unitagen bemerkbar. Wenn ja, so ist das immerhin noch ein sehr gutes Zeichen, denn was wir ebenfalls bei uns beobachtet haben, ist, dass lange, mehr oder weniger zwanghafte Sitzphasen auch dazu führen können, dass man den Bewegungsdrang immer mehr unterdrückt. Während des Unterrichts oder während einer Vorlesung kann man ja nicht einfach aufstehen, denkt man zumindest. Die dauerhafte Unterdrückung des eigenen Bewegungsdrangs kann aber auch dazu führen, dass der Drang, sich zu bewegen, immer kleiner wird und man ihn irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt. Inzwischen gibt es auch wissenschaftliche Studien, die sich diesem Thema angenommen haben. Zum Beispiel wurden in der Studie von Huber und Köppel von 2017 die Sitzzeiten von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 20 Jahren untersucht. Die Autoren fanden heraus, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Sitzzeiten von Schülern und Schülerinnen und der Prävalenz, also der Häufigkeit von chronischen Erkrankungen, gibt. Die mittlere Sitzzeit der Kinder und Jugendlichen liegt der Studie nach bei ungefähr 10,5 Stunden pro Werktag und 7,5 Stunden an einem Tag am Wochenende. Das bedeutet, dass die Befragten 71% der Wachzeit an Werktagen und 54% an Wochenendtagen im Sitzen verbringen. Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Sitzzeit von Schülern und Schülerinnen ansteigt, je höher die Klassenstufe ist, in der sie sich befinden. Ihr habt jetzt unter anderem die in einer Statistik erfasste bedenkliche Lage des Bewegungsverhaltens von Schülern und Schülerinnen sowie die subjektive Erfahrungen und Eindrücke von unserer Seite gehört. Natürlich ist seitdem einige Zeit vergangen und es ist mit Sicherheit nicht mehr alles so, wie es damals war. Um uns ein besseres Bild von der momentanen Situation machen zu können, haben wir uns mit ein paar Schülerinnen und Schülern unterhalten. Sie haben uns ein bisschen davon erzählt, wie Bewegung in ihrem Schulalltag umgesetzt wird, was sie stört und was sie sich wünschen würden.
Ich finde, man sollte während des Unterrichts dann irgendwie auch solche Laufsachen machen, dass man halt rumläuft oder so, dass man irgendwas hat, um mal was anderes zu machen als nur sitzen. Das macht man auch in manchen Fächern, zum Beispiel wenn man Präsentationen macht, dann macht man die ja auch in Gruppen und dann setzt man sich auch rum. Oder in Englisch, das ist oft so, dass man Texte zusammenliest und dann läuft man rum und meistens zum Aufwärmen, dann spricht man halt mit dem anderen über sein Wochenende oder so beim Laufen. Also in manchen Fächern ist es echt gut umgesetzt, aber ich würde mir das halt auch in anderen Fächern wünschen, vor allem bei so 2 Stunden am Stück, weil das einfach extrem anstrengend ist, auch sich die ganze Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Und bei mir und auch meinen anderen Klassenkameraden fällt es richtig uns auf, in Biologie zum Beispiel. Wir sitzen eine ganze 2 Stunden da mit 5 Minuten Pause zwischendurch. In der 5 Minuten Pause gehen wir aus dem Klassenzimmer raus und setzen uns auf den Boden. Und sonst machen wir die ganze Zeit, sitzen wir da nur und schreiben die ganze Zeit auf.
Im Interview kam ganz klar raus, dass die Schülerinnen selbst bemerken, hey, Unterricht mit Bewegungspausen hat einen Mehrwert für mich und wir können uns dadurch besser konzentrieren. Auch das wird im nächsten O-Ton nochmal deutlich.
Es ist natürlich schon so, dass es mehr Chaos gibt und mehr einfach, dadurch ist es halt lauter, alle reden, dann ist es, nimmt halt schon ein paar Minuten weg. Aber wenn man die ganze Zeit immer das Gleiche macht, dann ist es so, dass halt man viel weniger Motivation hat. Und durch diese, ich sag mal, diese Aufgaben, die wir dann machen, zum Beispiel mit dem Partner und sowas, wo man halt auch Sachen macht, die einen vielleicht viel mehr interessieren, ist es schon so, dass man dadurch motivierter wird. Und dadurch irgendwie, ich denke schon, dass es den Unterricht, also dass es besser für den Unterricht ist, wenn man einfach mehr mitarbeitet dann und sich mehr Mühe gibt und es nicht so ist, dass man die ganze Zeit da sitzt und langweilt sich.
Jetzt aber mal zurück zu euch. Als Lehramtsstudierende seid ihr auf einem Weg zu einer Position mit viel Bedeutung für nachkommende Generationen. Wir alle wissen, wie groß der Einfluss von Lehrern und Lehrerinnen auf Schüler und Schülerinnen sein kann. Immer wieder hört man Geschichten von Menschen, in denen das Denken, Können, aber auch ganz persönliche Einstellungen, die den gesamten Lebensweg betreffen, durch bestimmte Lehrkräfte nachhaltig beeinflusst wurde. Klar, man verbringt ja schließlich ganz schön viel Zeit miteinander. Dazu kommt noch eure Autorität als Lehrperson. Ganz automatisch weiß jedes Kind, dass ihr am längeren Hebel sitzt. Ihr habt später die Aufgabe zu erziehen, zu sozialisieren, zu begleiten, zu fördern und zu lehren. Ganze 30% des Lernerfolgs werdet ihr einmal ausmachen. Aufgrund dieser sehr umfangreichen Verantwortung seid ihr ausgezeichnete Multiplikatoren. Ihr fragt euch vielleicht, was genau heißt das? Was sind Multiplikatoren? Was genau macht man als Multiplikator oder Multiplikatorin? Bei Multiplikatoren handelt es sich um ausgebildete Personen, die ihr Wissen und Können, also ihr eigenes Know-how, weitergeben und, wer hätte es gedacht, dieses Wissen multiplizieren. Das passiert, indem ihr euer Wissen an eine Gruppe von Personen weitergebt. In Bezug auf die Gesundheitsförderung spricht man dabei von Personen mit speziell gesundheitsförderlichem Wissen und Verhalten, das sie vorleben und das sie weitergeben. Sie vermitteln und verbreiten also nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch ganz praktische Verhaltensweisen.
Der Grund, weshalb ihr für die Gesundheitsförderung so interessant seid, ist ganz einfach. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Ungleichheit der Gesundheit. Das heißt, dass die Menschen aus der unteren sozioökonomischen Schicht eine viel geringere Lebenserwartung haben und auch um einiges kränker sind als Menschen aus den höheren sozioökonomischen Schichten. Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und damit zur Verbesserung der Lebensqualität wollen genau auf diese benachteiligten Gruppierungen zielen, um diese Ungleichheit zu verringern. Die Gesundheitsförderung hat aber immer wieder das Problem, dass hauptsächlich die Menschen von Gesundheitsprogrammen erreicht werden, die es eigentlich gar nicht so stark brauchen. Die Programme zielen damit an der eigentlichen Zielgruppe eher vorbei. Man spricht hier vom Präventionsdilemma. Wenn euch das Thema Ungleichheit der Gesundheit genauer interessiert, könnt ihr im Netz ganz viele wissenschaftliche Studien dazu finden. Wir empfehlen euch Studien des Robert-Koch-Instituts. An diesem Punkt kommt auf jeden Fall ihr ins Spiel. Ihr erreicht im Setting Schule nämlich genau die Kinder, die erreicht werden müssen und das mitsamt Peer Groups, also den jeweiligen Freunden. In euren Klassen treffen nämlich Kinder und Jugendliche aus den verschiedensten Haushalten, also aus verschiedenen sozioökonomischen Schichten, zusammen. Damit seid ihr Schlüsselpersonen und tragt als Multiplikatoren entscheidend zur Verbesserung der gesellschaftlichen Gesamtsituation bei. Okay, zugegeben, ein verändertes Sitzverhalten wird vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber wie wir schon gehört haben, zählen die vielen Sitzzeiten zu einem großen, die Gesundheit stark beeinträchtigenden Faktor, den ihr alle eindämmen könnt. Wenn die Kinder in euren Klassen lernen, mehr auf ihren Körper zu hören und sich gar nicht erst dieses ungesunde Verhalten des langen Sitzens angewöhnen, ist schon sehr viel getan. Vielleicht sind die Effekte nicht sofort sichtbar, dafür aber umso weitreichender. Wir wollen dich deshalb ermutigen, dich noch mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen und zunächst dir selbst, daraus resultierend aber auch deinen Schülern und Schülerinnen etwas Gutes zu tun.
An diesem Punkt stellt sich jetzt die Frage, Wie könnt ihr letztendlich in eurem späteren Beruf genau das umsetzen und somit die Gesundheit, den Lernerfolg und das Wohlbefinden fördern? Kurz gefragt, wie könnt ihr als Lehrer und Lehrerin etwas bewegen? Wie schon erwähnt, seid ihr am längeren Hebel und könnt Kindern zu einem bewegteren Alltag in der Schule verhelfen. Um von der betroffenen Zielgruppe, den Lehramtsstudenten, mal zu hören, was sie zu dem Thema sagt, haben wir uns mit Matthias getroffen. Er ist in den letzten Zügen seines Studiums an der PH Heidelberg und hat auch schon praktische Erfahrungen in Schulen gemacht. Er schildert sowohl die Ist-Situation als auch, was er sich für seine Laufbahn als Lehrer vornimmt. Zunächst wollen wir von ihm wissen, wie er die Bewegungssituation von den Schülern und Schülerinnen erlebt hat.
Die Schüler, die ich bis jetzt gesehen habe, mitbekommen habe, haben außer ihren Sportstunden tatsächlich relativ wenig mit Bewegung im Unterricht an sich gemacht. Das heißt, der Schulalltag gestaltet sich einfach ganz normal, wie man es kennt. 1,5 Stunden Schule sitzen, wenn ein Kind aufsteht, wird ermahnt. Und relativ wenig Bewegung.
Weiter wollten wir von ihm wissen, wie seine Kolleginnen und Kollegen Bewegung in den Unterricht integriert haben.
Sagen wir so vereinzelt. Ich meine, klar, man schaut schon, dass die Klasse so einigermaßen im Zaun ist, aber jetzt nicht aktiv die Schüler aufgefordert, sich zu bewegen. Das nicht. Also es gab eine Lehrerin tatsächlich, die hat es gemacht. Die hat immer so kleine Spielchen eingebaut, wo die Kinder irgendwelche Tanzeinlagen oder sonstiges damit gemacht haben. Das war okay. Aber so die große Masse macht schon Unterricht nach Plan und achtet jetzt nicht darauf, die Schüler bewusst oder aktiv in eine Bewegungspause zu bringen.
Außerdem interessiert uns natürlich, wie ihr persönlich Bewegung im Unterricht vorlebt oder einbringt.
Ich würde gerne, hab's aber nicht gemacht, weil du schon in den Praktikas eher nach des Lehrers Pfeife tanzt und dann das machst, was verlangt wird. Ich werde auch, das ist so mein pädagogischer Anspruch für später, durchaus Bewegungspausen mit einbauen, weil ich das für sehr sinnvoll erachte, weil es einerseits ein bisschen ablenkt, ein bisschen so Energie freisetzt und sich, glaube ich, dadurch weitaus effektivere Unterricht gestalten lässt, als es dies im herkömmlichen Sinne tut.
Und am Ende hat er euch noch folgenden Tipp mit auf den Weg gegeben.
Wichtig ist, dass Schüler immer das Gefühl haben, mit einbezogen zu werden. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich einen reinen Monolog halte, auch so klassisch, wenn man jetzt neue Unterrichtsthemen einführt, so wie man es kennt von seinen Lehrern, wird vorne hingestellt und das kurz an der Tafel alles skizziert. Das ist für Schüler relativ langweilig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sie einfach aktiv durch irgendwelche Spielchen oder Material, was man anfassen kann, also haptische Sachen, kommen immer ganz gut an. Und das würde ich stets in jede Phase des Unterrichts mit einbauen, dass die Schüler immer aktiv sind, dass sie was machen können, weil wenn sie nur rumsitzen, ist immer schlecht.
Was also einen großen Effekt hat, ist, wenn ihr den Schülern und Schülerinnen das vorlebt, was ihr ihnen mitgeben wollt. Nur darüber zu reden und sich nicht dementsprechend zu verhalten, würde sich widersprechen und wirkt dadurch unglaubwürdig. Kinder lernen nämlich am Modell. Sie beobachten und ahmen nach. Sie hören, sehen und machen ihre persönlichen Erfahrungen, indem sie einfach alles ausprobieren. Dadurch sind die Lerneffekte am höchsten. Das wusste auch schon Konfuzius, ein alter chinesischer Philosoph, der einst sagte: Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe. Heute würde man vielleicht sagen, Learning by Doing oder Probieren geht über Studieren. Das beste Beispiel dafür ist wohl Fahrradfahren. Durch das Erklären von Bewegungsabläufen hat noch nie jemand gelernt, Fahrrad zu fahren. Man muss es einfach mal ausprobieren. Zurück zu eurem Unterricht. Gestaltet eine Lehreinheit mal draußen im Gehen oder bindet bewegte Pausen mit in den Unterricht ein. Ihr werdet sehen, wenn ihr euren Unterricht bewegter gestalten wollt, werdet auch ihr euch selbst mehr bewegen und die Bewegung im Alltag verinnerlichen. Geht den bewegten Unterricht in der Vorbereitungsphase durch und versucht, auf euren Körper zu hören und darauf, wie sich die Bewegung auf euch auswirkt.
Diese Produktion von Kopfstehen, einem Kooperationsprojekt der PH Heidelberg und der Techniker Krankenkasse, ist mit freundlicher Unterstützung des Medienzentrums der PH Heidelberg entstanden. Widerstehen. Eine Podcast-Reihe, die Studierende bewegt.
Steh doch mal auf, denn Sitzen ist total gefährlich. Steh doch mal auf, worauf wartest du noch? Steh einfach auf, und ich bin jetzt ganz ehrlich. In der Schule lernten wir gezielt zu vermeiden, zu oft hintereinander sitzen zu bleiben. Steh doch mal auf.
Musik. Steh doch mal auf von Anna Filuan und Cottages von Kevin MacLeod. Zu finden auf der Internetseite incomptech.com. Lizenz Creative Commons by Attribution 3.0, Internetseite creativecommons.org/licenses/by/3.0/.